Heldendumm. Historisch gefühlsecht.
Hallo Philipp.
Hallo Daniel.
Du, ich habe heute eine Geschichte mitgebracht, auf die ich teilweise zufällig gestoßen bin.
Ist das nicht bei den meisten Geschichten so? Also bei mir ist das zumindest so, also jetzt außer beim letzten Mal, als mich jemand angesprochen hat und mir gesagt hat, diese Geschichte ist gut, stoße ich da meistens zufällig drauf irgendwie.
Also bei mir ist es so, ich habe ja einen relativ großen Pool an Geschichten und manche habe ich schon länger im Blick, wie zum Beispiel eben den, sagen wir mal, späteren oder letzten Teil dieser Geschichte, den letzten Abschnitt dieser Geschichte, die wir heute besprechen. Die Sache ist die, ich bin heute aus Versehen auf französischen Wikipedia gelandet.
Was man so macht.
Was man so macht in der Heldendumm-Recherche. Jedenfalls bin ich zufälligerweise auf einen Artikel zu einem, also auf eine Verlinkung von der Verlinkung von der Verlinkung irgendwie gegangen, wie man halt bei Wikipedia immer weitergeht. Und da bin ich bei einer Person gelandet, die einfach eigentlich Heldendumm heißen sollte.
Okay, dass du versprichst viel.
Ja, also ich sag mal so, ich freue mich unendlich auf diese Geschichte heute, weil wie gesagt, den späteren Teil der Geschichte habe ich schon seit 2000, was haben wir, 2024, seit 2 Jahren habe ich auf dem Zettel und wollte den quasi machen, aber irgendwie kam irgendwas dazwischen und ich bin so glücklich gerade, dass ich so lange gewartet habe.
Okay, ich bin gespannt.
Und zwar, wir gehen heute in das Jahr 1873.
Oh, da sind wir, ja, ist aber gar nicht so weit zurück.
Ja, es sind ein paar Tage, aber nicht so weit. Wir gehen auf jeden Fall ins 19. Jahrhundert, später 19. Jahrhundert. Und zwar, wir gehen zu den 7. Juli 1873 und zwar an den Tag deiner Geburt. Du wirst geboren in der Stadt Domfront, nehme ich an, heißt sie, denn diese Stadt liegt in Frankreich, in der Normandie.
Ah, in der Normandie.
Und da wirst du geboren als, und jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie man diesen Namen ausspricht, vielleicht hilfst du mir, also Eugene hätte ich jetzt im Englischen gesagt, Eugen im Deutschen.
Eugène vielleicht, kann
vielleicht
das sein?
Eugène.
Eugène.
Eugène Lelovier, das ist jetzt dein Name.
Oh, das ist aber ein toller Name. Ich bin Eugen.
Du bist Eugen, der Sohn des Bäckers.
Natürlich bin ich der Sohn des Bäckers. Das ist aber, weißt du, das finde ich immer so schön, wenn man so weit zurückgeht. Das ist der Sohn vom Bäcker. Alles klar, ist der Sohn vom Bäcker, da weißt du alles drüber Bescheid, ja. Heute sagt ja keiner mehr, das ist Thorsten, der Sohn vom Tischler. Das hat ja nichts mehr zu sagen.
So ist es. Und wie gesagt, du bist der Sohn des Bäckers und ich nehme mal an, ihr habt nicht so viel Geld gehabt, weil sonst hätte man gesagt, du warst der XY aus der Familie sowieso. Nö, ihr habt einfach kleine Brötchen gebacken.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Und generell gibt es eigentlich gar nicht so viel über deine Jugend. Zumindest als Kind habe ich gar nichts von dir herausfinden können. Aber es gibt so ein, irgendwo im Nebensatz wird gesagt, mit circa 14 Jahren spielst du mit Albert Morin auf dem Eis. Also irgendwo auf dem See oder sowas. Und das Eis zerbricht unter Albert. Er fällt ins Wasser und du rettest ihn.
Ja, schön. Ich habe also ein Leben gerettet.
Du hast ein Leben gerettet. Es war quasi dein erstes Abenteuer, würde ich behaupten.
Denn
das ist gar nicht so unspannend, wenn man eine Person retten kann.
Das erfahre ich jetzt dann in dem Moment. Also es ist jetzt etwas, was ich merke, so, ey, ist geil, Menschen zu retten.
Ich glaube, dir gibt eher dieser Kick irgendwas, also dieses Hochgefühl von etwas getan
Adrenalin.
Zu haben, was, ja, ich weiß noch nicht mal, ob es Adrenalin ist, aber dieses, ich habe etwas getan, was andere Menschen nicht so oft machen.
Mhm, okay.
Dann gibt's einen Cut, und zwar bis zum Jahr 1890. Da bist du
17.
17, richtig. Da bist du 17 und da steht quasi in den Quellen nur, dass du an einer Elite-Schule fürs Ingenieurwesen bist oder warst, denn diese Schule brichst du nach einem kurzen Studium um 1890 ab, denn man wird dir die Möglichkeit geben, in die Handelsmarine einzusteigen.
Oh, die Handelsmarine, das ist auch schon wieder, ach, das ist ein schöner Begriff einfach, Handelsmarine. Ja, ich möchte mitmachen bei der Handelsmarine, einfach weil ich bin der Sohn des Bäckers. Und ich gehe zur Handelsmarine. Ja, da fühle ich mich im 19. Jahrhundert Rollenspiel absolut zu Hause.
Und wie gesagt, du stehst so ein bisschen auf dieses Abenteuer, dieses Dinge erleben, was andere nicht erleben.
Ich meine, bei der Marine, da ja auch richtig.
Genau, bei der Marine sind nicht so viele Leute, also natürlich sind es viele Leute, aber jetzt so, ne, wenn man vergleicht mit der Gesamtbevölkerung der Erde, sind nicht so viele bei der Marine und bei der Handelsmarine erst recht nicht.
Ja gut, da hätte es aber auch Spinnenzüchter werden können, da gäbe es noch weniger. Also darum geht es ja nicht immer nur. Es geht ja auch darum, ob es ein bisschen interessant ist.
Ist es, ist es. Du findest dich auf einer Handelsroute durch den Ärmelkanal wieder.
Naja gut, das ist vielleicht dann doch nicht so spannend.
Das Schiff gerät aber in Notlage.
Das ist wiederum spannend.
Und es kentert.
Oh.
Und du gehst unter?
Ist das vor, war das vor, bei Canterbury?
Das Schiff geht unter und du stirbst.
Ja, das war ja, also, das war ja eine kurze Geschichte.
Danke, wir sehen uns beim nächsten Mal.
Tschüss. Ja, also ich bin ja wahrscheinlich nicht gestorben.
Ja, ja.
Gehörte ich zu den Leuten, wo gesagt wurde, ja, er wird vermisst und dann komme ich irgendwo in Calais wieder raus und sage, Gumo.
Man hat deine Leiche nie gefunden, so. Mhm. Denn wie soll man eine Leiche finden, wenn sie keine Leiche ist?
Ja.
Du bist irgendwie untergetaucht, also im wahrsten Sinne des Wortes untergetaucht, jetzt nicht, du hast dich versteckt oder sowas. Du bist irgendwie ins Wasser gefallen und bist irgendwo wieder rausgekommen, wie du gesagt hast. Und bis du es wieder nach Hause geschafft hast oder irgendwo hin, wo man dich wieder als Eugen erkennt und grüßt. Und naja, bis dahin hat man dich schon längst quasi beerdigt, also okay. Natürlich ohne Leiche, aber man hat schon die Messe abgehalten, man hat dich schon totgesprochen, Feierabend und dann kommst du plötzlich ein paar Wochen später um die Ecke, bonjour.
Wie dieser rumänische Fußballer, wir hatten noch diesen rumänischen Fußballer, ja, wo auch alle gesagt haben, der ist gestorben.
Du bist aber wieder lebendig und wie gesagt, du warst gerade irgendwie 16, 17 Jahre alt. Du gehst aber wieder zurück zu deinem Arbeitgeber und sagst, ja, das mit dem Schiff war blöd, ich bin aber nicht schuld. Ich möchte wieder zu der Handelsmarine.
Mhm. Okay.
Hat Spaß
gemacht. Ja, du bist ja auch nicht schuld. Du warst ja nicht Kapitän. Also ich jetzt.
Das ändern wir. Mit 17, fast 18, findest du dich auf einem Schiff wieder in Westindien.
Oh, das ist ein Stück weiter.
Das ist ein Stück weiter. Und in den Quellen steht Folgendes. Du rettest das Schiff und die komplette Besatzung aus einer Notlage, denn du hast den Schiffskapitän ersetzt.
Aber jetzt würde ich aber langsam sagen, ja, also jetzt kann es kein Zufall mehr sein. Also ich sehe bei mir die Anlagen für einen Saboteur, der, sagen wir mal, gerne sich aus Notlagen befreit.
Welches Syndrom ist das, wenn du deine Kinder krank machst, um sie zu heilen?
Das weiß ich nicht. Irgendwie weiß ich nicht, wie es heißt, aber ja.
Aber du weißt, was ich meine, ja. Nein, so schlimm wird es nicht werden. Also hoffe ich. In den Quellen steht aber auch noch, dass du zwei Schiffbrüche überlebt hast. Also ich weiß nicht, ob das, also das erste war ein Schiffbruch, das zweite hast du ja überlebt, du hast das Schiff ja gerettet, dann ist es ja nicht untergegangen. Da warst du ja nicht schiffbrüchig, weil du ja den Kapitän ersetzt hast.
Stimmt.
Ich weiß nicht, was da noch passiert ist, aber offensichtlich war da noch irgendwas mit einem Schiff und mit einem Planscher quasi.
Mit einem Riesenkrake muss da gewesen sein oder sowas.
Ich gehe davon aus.
Moby Dick.
Moby Dick.
Nee, Mobby, weil es geht ja um Mobbing, glaube ich, auch so ein Stück weit. Mobbing Dick.
Mobbing ist ein gutes Stichwort. 1891 kommst du in die Armee. Und da wirst du erst nach Marokko geschickt. Und ein Jahr später, im Mai 1892, bist du plötzlich in Nordvietnam.
Okay, Moment. Also, Frankreich, England, Indien, Frankreich, Marokko und wo bin ich jetzt nochmal? Nordvietnam.
Nordvietnam.
Cool. Denn, da bin ich aber ganz schön der Weltenbummler.
Ja, die Franzosen und das Kaiserreich China, die haben beide Besitzansprüche auf ein Stück Land in heutigen Nordvietnam.
Ah, stimmt. Ich habe mal eine Dokumentation gesehen über diesen Krieg, weil es ging mal um Vietnam. Ich habe mal eine Dokumentation über den Vietnamkrieg gesehen, also über den in den 60ern, 70ern dann. Und da ging es auch darum, dass die Franzosen und die Chinesen sich da früher mal gekloppt haben um Vietnam und Vietnam da und Frankreich dann da später Besatzungsmacht war, glaube ich, ne?
Genau richtig. Aber damit das überhaupt passieren kann, musst du jemanden retten. Denn du gerätst in ein Scharmützel, in ein Gefecht.
Oh, ein Scharmützel.
Ein Kamerad von dir wird verwundet und was machst du? Du schmeißt ihn über den Rücken und schleppst ihn zu Fuß ins Lazarett.
Natürlich, so wie man das halt macht.
Du kriegst eine Medaille.
Jawohl.
Bist ja Veteran.
Natürlich.
Und dann wirst du nach Algerien versetzt.
Klar, natürlich. Also alleine, wie lange es damals noch gedauert hat, verschiedene Teile der Welt zu erreichen, muss ich ja zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon 35 sein.
Es ist, lass mich nicht lügen, es muss um die Jahrhundertwende sein, circa 1900.
Also ich bin noch nicht 27. Mal so, ja, okay, noch kein 35.
Du bist ja ungefähr 26, 27.
Im besten Alter quasi.
Im besten Alter und du bist ja ein Veteran, du hast ja jetzt schon viel erlebt, du warst in Gefechten, du hast auf Schiffen gedient und jetzt nach 9 Jahren in der Armee sagst du dir, puh, ich habe jetzt so einiges erlebt, aber das mit der Armee ist vielleicht nicht so ganz meins. Ich möchte ja weiter Sachen erleben, aber vielleicht nicht unbedingt, die irgendwie militärisch sind.
Ja, ich möchte trotzdem weiter um die Welt herum versetzt werden gerne.
Absolut.
Weil dann werde ich Diplomat.
Ja und nein. Also erstmal gehst du nach Paris. Da gibt es eine Zeitung, die nennt sich La Partie. Und diese Zeitung sucht Redakteure, sucht Journalisten. Mhm. Und wer kann am besten von der Welt was erzählen? Die Journalisten, die viel unterwegs sind.
Ich war ja überall schon.
Du sagst der Zeitung, hey, ich werde journalisieren, ja, ich werde berichten. Und zwar, ich gehe jetzt erstmal auf ein Abenteuer.
Natürlich. Das ist doch geil. Ich fahre mal irgendwo hin und erzähle dann später, wie es war und ihr gebt mir Geld dafür. Das ist ja der Hammer. Warum machen wir das nicht?
Ja, das ist ein Influencer heutzutage eigentlich.
Das stimmt.
Nur, dass du nirgendwo hinfährst. Das ist 1900, da sind Autos gerade so im Kommen. Züge gibt's ja auch schon. Aber du gehst zu Fuß.
Wie Hermann.
Du gehst zu Fuß, du gehst erstmal nach Brüssel.
Ist naja, nicht gut, so weit das weg geht von ja Paris. Noch.
Dann gehst du nach Berlin.
Das schon ein Stückchen.
Das dann denkst Stückchen. Du dir, ach, ein Stückchen kann ich noch weitergehen. Du gehst nach Warschau.
Okay, das ist immer noch ein Stückchen.
Dann gehst du nach Minsk.
Es wird doch immer kälter.
Dann nach Minsk denkst du dir, ach komm, Moskau ist nicht weit weg, ich gehe nochmal nach Moskau.
Ja, aber da muss man aufpassen, das wusste schon Napoleon, irgendwann wird es Winter.
Und du denkst dir so, Sibirien wäre interessant.
Zu Fuß von Moskau nach Sibirien. Ach du liebe Güte, ich hab mal einen Taxifahrer kennengelernt, der ist von Deutschland nach Indien mit dem Auto gefahren, da habe ich schon gesagt, der ist irre. Aber einer, der von Paris nach Sibirien zu Fuß läuft, der ist ja noch viel irrer. Hat der nicht irgendwie, was hat der denn, also der muss doch irgendwie, dem tun doch die Füße weh.
Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, der ist sehr hermannisch unterwegs, im wahrsten Sinne des Wortes, einfach fußläufig, ja.
Meine Güte, warum hat er nicht irgendwie einen Segway oder so? Oder einen E-Roller? Skateboard?
Dazu zu anderen Fortbewegungsmitteln, dazu kommen wir noch. Oha. Jedenfalls, du bist auf jeden Fall unterwegs und wie gesagt, in Moskau setzt du dir das Ziel, mal gucken, wie lange ich jetzt brauche, um quer durch Russland, dann über Sibirien ein Stückchen zu gehen, bis ich zu der Ostküste komme.
Ostküste Russlands?
Korrekt.
Also Pazifik?
Yes.
Also bin ich ja schon fast wieder in Nordvietnam.
Stimmt. Naja, jedenfalls, du bist unterwegs. Und du bist eine Weile unterwegs, weil das nächste Mal hört man von dir im Mai 1903.
Also 3 Jahre später.
Ungefähr 3 Jahre später. Du meldest dich, oder was heißt du meldest dich? Du meldest dich nicht, aber es gibt Akten über dich in einem Krankenhaus.
Das kommt jetzt ja überhaupt nicht verwunderlich.
Ein Krankenhaus in Omsk. Das ist, muss ich mal nachgucken, ich meine ziemlich mittig. Also von Russland, warte mal, maps.google.com. Omsk.
Ah, ich habe Omsk hier sogar auf meiner Landkarte. Das ist bei Kasachstan, das ist noch gar nicht so weit.
Ja, ungefähr, ja, Hälfte. Ungefähr Hälfte hast du.
Ja, denn bis Sibirien, da habe ich aber noch ein bisschen was vor mir. Also,
ja, ein bisschen.
Ich würde sagen, ich habe vielleicht ein Viertel, höchstens.
Jedenfalls, du bist in diesem Krankenhaus und stellt sich heraus, du wurdest angeschossen von Banditen.
Ei.
Und dann hast du dich in deine Krankenschwester verschossen.
Natürlich. Natürlich, und mit der gehe ich jetzt nach Angola.
Nee, mit der bleibst du erstmal ein bisschen da, weil sie kümmert sich um deine Wunden. Und dann sagt sie, weißt du was, ich komm mit. Du willst ja zur Ostküste, ich komm mit.
Weißt du, zur Ostküste, das klingt so nach Vereinigte Staaten, so East Coast, so ein bisschen lockeres Leben, weißt du, so. Aber es ist in Wirklichkeit, ist es einfach die Ostküste von Russland, einfach Sibirien, wo irgendwie, da gibt's nicht mal Bäume teilweise. Ich habe meine Schwierigkeiten damit. Ich fände es jetzt, also für mich wäre das nichts. Habe ich wenigstens Schlittenhunde?
Ich glaube, du ziehst es wirklich zu Fuß durch.
Mensch,
und deine krass. Frau kommt mit. Deine neue Frau. Naja, ihr geht weiter, ihr geht weiter und irgendwann mal kommt ihr an der Ostküste tatsächlich an.
Ja, toll. Jetzt sind wir hier und nu?
Ihr könnt quasi Japan in der Ferne sehen, aber nicht, weil ihr irgendwie am Horizont die Inselgruppe seht oder sowas, sondern weil gerade russische Soldaten sich mit den Japanern Gefechte liefern. Weil es ist nämlich der russisch-japanische Krieg ausgebrochen.
Ja, schön. Da will man natürlich mittendrin sein, aber gut, ich habe ja Kampferfahrung.
Du hast Kampferfahrung, aber du hast eine Frau und ihr entscheidet euch, vielleicht doch mal einfach mal hinzugehen, irgendwo, wo es sicher ist.
Ach so, ich dachte hinzugehen und jetzt einfach mal den Streit zu schlichten. Das wäre nämlich auch sehr heldendumm.
Das tatsächlich, ja. Oder anfangen zu beten oder sowas mitten im Gefecht. jedenfalls, ihr beiden merkt, oh, wir gehen jetzt einfach mal irgendwo, wo es sicher ist, und zwar Paris. Paris schien dir schon mal sicher und deine Frau wollte schon mal Paris sehen und ihr geht, fliegt, fahrt. Ich weiß nicht, wie ihr nach Paris kommt. Jedenfalls kommt ihr zum Silvester 1903 in Paris an.
Das ging dann aber 7 Monate nur.
Und 5 Tage später kommt eure Tochter zur Welt.
Diese Frau ist schwanger. Von der Küste Japans nach Paris gereist, 7 Monate lang?
In der Tat.
Also, ist auch eine Art von Schwangerschaftsgymnastik.
Naja, ihr seid jetzt in Paris angekommen. Es ist, wie gesagt, 1904. Und jetzt bist du da. Jetzt bist du Familienvater. Irgendwie, weiß nicht, langweilig.
Ja, aber 1904 sind ja Olympische Spiele. Ich glaube sogar in Paris oder 1900, ich weiß es nicht mehr.
Ich bin mir gerade nicht sicher, aber jedenfalls, Olympische Spiele interessieren dich nicht. Im Kongo werden Topografen gesucht.
Ich habe gerade ein Kind gezeugt, erstmal in den Kongo. Weißt du, das schaffen nicht mal so richtig schlechte deutsche Väter, die Familie verlassen, so aus RTL2-Sendungen. Nicht mal die kommen auf diese Idee. Weißt du, die sagen dann so, tschüss, ich bin weg, ich wohne jetzt in Berlin oder so. Aber niemand oder kommt Mallorca. Auf die Idee, ich habe gerade ein Kind gezeugt auf in den Kongo.
Die Sache ist die.
Sind da nicht die Belgier gerade am Trubel machen im Kongo?
Ich kann dir gar nicht genau sagen, wer da Trubel macht. Jedenfalls kriegst du eine Kugel ab und landest wieder in Paris.
Ja, natürlich.
Was du aber merkst, ist, du kommst nach Hause und irgendwie ist da leer.
Ja, kann ich verstehen. Ich glaube kaum, dass meine Frau Lea heißt.
Deine Frau ist auf jeden Fall zurück nach Moskau, hat dein Kind mitgenommen oder euer Kind mitgenommen und ich weiß nicht, woher du es weißt, aber vielleicht hat sie dir einen Zettel hinterlassen und Post-it an den Kühlschrank geklebt. Wir sind jetzt weg. Wir sind bei meiner Mutter.
Natürlich, aber jetzt sind wir doch wieder bei RTL 2.
Ja, das stimmt schon ein bisschen. Jedenfalls, es gibt nur ein Problem. Du erinnerst dich, du hast ja mal für diese Zeitung gearbeitet.
Ja, habe ich mich bei denen eigentlich jemals wieder gemeldet?
Ich befürchte nicht, denn du brauchst einen neuen Job, weil du hast kein Geld.
Das heißt, die haben mir einfach Geld gegeben, so random, und ich bin einfach weg gewesen. Das ist cool. Dann bin ich nach Russland gegangen, hab da eine Frau geschwängert, bin dann mit ihr weiter Richtung Japan, hab gemerkt, scheiße, hier ist Krieg, bin wieder zurück, bin ich wieder angekommen und anstatt mich um das zu kümmern, wofür ich bezahlt worden bin, habe ich gesagt, oh, guck mal, Kongo ist ganz nett, lass mal dich anschießen.
Ja.
Das ist ja ein prima Lebenswandel. Also mittlerweile habe ich echt eine Menge erlebt.
Das ist nur the beginning.
Oha.
Das ist nur der Anfang. Naja, jedenfalls, du brauchst Geld und du denkst dir, was mache ich denn jetzt? Und ich weiß nicht, ob du eine Zeitung vielleicht gelesen hast oder irgendeiner hat dich angesprochen. Du in Lyon, die brauchen Fabrikarbeiter für eine Autofabrik. Denn jetzt geht's langsam los. Die Autos werden jetzt langsam, aber sicher in Fabriken quasi hier Konstruktionsstraße mäßig werden gebaut.
Oh, ist das Citroën? Ist das Citroën in Lyon?
Oder ich glaube, das stand nicht bei den Quellen.
Wahrscheinlich gar nicht mehr irgendwie, ne?
Das kann ich nicht genau sagen. Nee, habe ich nicht drin.
Citroën, wie wir hier in Deutschland sagen.
Citroën. Du arbeitest dort, ich weiß nicht, ob du lange dort arbeitest, aber spätestens 1907 schlägst du die Zeitung Le Matin, glaube ich, wird sie ausgesprochen, auf und du liest den folgenden Satz da drin. Was heute noch bewiesen werden muss, ist, dass ein Mann, solange er im Besitz eines Autos ist, alles tun und sich überall hinbegeben kann. Gibt es jemanden, der diesen Sommer eine Fahrt per Automobil von Peking nach Paris unternehmen wird?
Ja, hier, hallo, ich bin's, ich mach das.
Genau das denkst du dir, aber...
Wo ist der Zündschlüssel?
Du denkst noch ein bisschen weiter. Diese ganzen Autofahrer, ja, die waren ja noch nie da, aber... Diese Ecke, die kennst du ja, also weißt du ja, Sibirien, hier China, ist ja alles
nicht weit weg voneinander. Ich war noch nie in meinem Leben in Peking.
Scheißegal, dann gehst du halt dahin.
Ich hätte ja gesagt, okay, ich mache den Trip einfach andersrum, ich fahre hier los und fahre bis nach Peking, das ist ja immerhin, also das wäre ja sinnvoll, aber nein, ich laufe nach Peking und fahre zurück. Wie kommt denn das Auto dahin?
Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich fährst du da nicht hin, beziehungsweise läufst du da nicht hin, denn du hast, also es ist gerade, ich glaube Anfang des Jahres, es ist Januar und diese ganze Geschichte soll im Sommer stattfinden und das letzte Mal hast du 3 Jahre zu Fuß gebraucht.
Das stimmt.
Deswegen schnappst du dir ein Pferd, reitest 2000 ja, Kilometer, dann steigst du auf Kamele um und reitest weiter. Denn du willst gar nicht fahren im Nachhinein, sondern du willst den Scheiß mitorganisieren. Du hast bei der Zeitung nochmal vorher kurz angefragt, hast gesagt, ey, diese 15.000 Kilometer, die mache ich. Ich renne da eben hin. Ich organisiere diesen Bums von da aus mit.
Okay, aber wie soll das denn gehen? Wie soll denn das, wie kommt denn das Auto dahin überhaupt?
Die Autos, Autos plural, denn ich erzähle dir gleich, warum du da nicht mitmachst, sondern warum du das mitorganisierst. Es geht darum, dass erst die Zeitung vorschlagen wollte, wie wäre es, wenn Leute von Paris nach Peking fahren, aber dann hat die Zeitung ja nichts von. Dann berichten sie ja nur davon, dass Leute nach Peking gefahren sind.
Stimmt, die müssen da ankommen in Paris, damit es quasi großen Aufmarsch gibt.
Genau, und die Idee dahinter war, was ist, wenn sich nicht nur einer meldet, sondern gleich mehrere? Und was ist, wenn das vielleicht zu einer, naja, nicht zu einer gemeinsamen Reise oder sowas sich entwickelt, sondern zu einem Wettrennen.
Ah, quasi in 80 Tagen um die Welt, nur mit dem Auto, eine Grand Tour.
Eine Grand Tour, ja. Und deswegen bist du auf dem Pferd Richtung Peking unterwegs. Wie gesagt, du legst 2000 Kilometer mit Pferd und Kamelen zurück, dann gehst du 800 Kilometer zu Fuß durch die Gobi-Wüste, das ist ja diese Wüste zwischen Mongolei und China, und dann kommst du irgendwie später noch in Peking an. Und du hörst irre davon, dass sich 40 Teams gemeldet haben, die teilnehmen möchten an dieser Peking-to-Paris-Reise.
Peking-to-Paris.
Oder Beijing-to-Paris wäre es ja im Englischen.
Wie viele Leute haben Sie jetzt einmal? 40?
40 Teams.
40 Teams. Ah, okay. Also die sind auch nicht alleine. Bin ich alleine dabei?
Du bist alleine, denn was du quasi schon machst, okay, du hörst 40 Teams, das heißt, du fängst an zu rechnen. Okay, dann brauchen wir jede Menge Sprit. Also schnappst dir ein Kamel, du schnappst dir Fässer und fängst an, Fässer mit Sprit zu verteilen, quasi auf der Strecke von Peking
ja, schlau.
Richtung Europa.
Schlau, aber das dauert doch 14 Jahre.
Du machst das nebenbei. Du bist quasi auf deinem Pferd, du bist ein Abenteurer, du weißt, wie das geht. Oder auf dem Kamel eher.
Ist ja unfassbar.
Die Sache ist, dass da, wo du gerade bist, da, wie gesagt, da gibt es keine Straßen oder zumindest sehr, sehr wenige Straßen, die von Autos befahrbar sein könnten. Und es gibt auch nicht wirklich dementsprechend eine Strecke, die man irgendwie Richtung Paris fahren könnte. Das Einzige, was du hast, woran du dich orientieren kannst, um überhaupt den Sprit dahin zu stellen, sind die Telegrafenmasten.
Ja, das macht Sinn.
Und quasi Folge der Leitung.
Folge der Leitung. Ja, aber man kann ja auch zum Beispiel eine Strecke, wenn ich die eh schon 16 Mal da abreite, kann man die ja auch markieren oder nicht? Oder ist das nicht Sinn der Sache, dass man da vorher weiß, wo lang man fahren soll?
Dadurch, dass das Ganze ja eher so ein Aufruf war, so nach dem Motto, wer hinkommt, fährt von da aus und gut ist, gab es da keine Regeln, gab es da keine Überlegungen im Vorfeld.
Verstehe.
Also du bist der Einzige, der sich da Gedanken macht und du bist gerade da einfach nur für die Infrastruktur zuständig, weil die Zeitungsmenschen haben noch nicht mal das eigentlich überlegt. Du bist einfach hingefahren und denen so eine Message hinterlassen, so auf der Mailbox. Ich bin übrigens in Peking.
Ich bin übrigens in Peking und ich mache die ganze Scheiße hier für euch, weil ihr habt euch um nichts gekümmert.
So ungefähr, aber wie denn auch, wenn die da irgendwo in Paris sitzen, in ihrem Kabuff?
Ja, kann man ja auch mal aus Paris raus.
Ja, dafür haben sie ja dich.
Ja, gut, aber das wissen sie ja nicht.
Ja, mittlerweile schon. Die Sache ist die, es sollten 40 Teams kommen, aber wie du schon richtig sagtest, wie kommen diese Autos überhaupt dahin?
Ja, das ist meine Hauptfrage.
Die werden teilweise dahin gebracht von anderen Leuten. Frag mich nicht, wie. Diese Autos werden teilweise rumgeschifft. Also einmal mit dem Schiff, einmal um Kontinent. Von oben, von unten, keine Ahnung. Jedenfalls können sich nur 5 Teams das Ganze leisten überhaupt. Eigentlich 4, aber dazu kommen wir gleich noch. Es sind am Ende quasi zum Start, das Ding sollte ja im Juni stattfinden, am 10. Juni 1907 sollte es stattfinden und da finden sich 5 Teams ein.
Okay, also 10 Leute oder so.
Es gibt 4 französische Teams und ein italienisches. So, jedes Fahrzeug wurde mit einem Journalisten ausgestattet. Das heißt, du hast immer einen Fahrer und einen Journalisten, der quasi an den Telegrafenmasten immer die neuesten News quasi nach Hause senden kann.
Verstehe. Das ist schlau. Zumal man ja an den Telegrafenmasten auch lang fährt.
Genau. Dann hast du teilweise auch Mechaniker dabei. Und die Italiener hatten eine ganze Entourage dabei. Dazu kommen wir gleich noch.
Okay.
Dann gehen wir mal kurz die Teams durch. Du hast den Charles Goddard. Das ist jemand, der in Peking komplett pleite ankam. Der hat sich irgendwie mit der Zeitung zusammengetan, dass er einen Journalisten von deiner Zeitung mitnimmt, von deiner Zeitung, wo du dich quasi da bereit erklärt hast, denen zu helfen. Er sagt, er nimmt einen Journalisten mit. Problem ist aber, er hat weder Auto noch Sprit noch Geld. Er kommt da einfach blanko an. Und irgendwie kommt er an einen Wagen. Er kommt an einen niederländischen Spyker. Das ist so ein 15 PS Karren. Und der leiht sich das Auto, leiht sich Sprit. Und er sagt, ich bin bereit, hier den Journalisten von Le Maton zu fahren und dieses noch nicht Rennen, aber was zu einem Rennen wird, zu gewinnen.
Okay, aber jetzt überlege ich gerade, wenn ich jetzt da bin und ich die sind aber alle jetzt auch informiert, es gibt Sprit auf der Strecke und sie wissen jetzt auch, wo es den Sprit gibt oder könnte es sein, dass jetzt einer einfach in die Wüste Gobi reinfährt und verdurstet?
Dazu kommen wir noch.
Oh je.
Es geht einfach gleich los, wenn sie alle da sind und dann gucken sie einfach mal, wo es hingeht. Du bist jetzt eigentlich, du hast alles getan, was du tun konntest. Du beobachtest gerade, wie sie sich an der Startlinie versammeln.
Okay, aber ich fahre selber jetzt nicht mit.
Nee, du bist quasi stiller Beobachter nur noch.
Mhm, okay.
So, dann, es gibt diesen Italiener, von dem ich gesprochen habe. Es ist ein Aristokrate. Es ist der Prinz Scipione Borghese.
Oh.
Er hat einen Mechaniker/Butler dabei, der für ihn fährt. der heißt Ettore Guisardi. Und die beiden fahren eine Itala, das ist wohl ein italienisches Auto, das Ding hat 45 PS.
Könnte man drauf kommen. 45 PS, da ist er ja schon dreimal so gut wie der andere Franzose da.
Er ist nicht nur mit seinem Butler dabei, der hat natürlich jetzt einen Journalisten dabei, das ist einer, der für die britische Daily Telegraph schreibt und für die italienische Corriere della Sera. Mhm. Und die Ehefrau von dem Aristokraten ist auch dabei, die fahren zu viert.
Die fahren zu viert, in einem Auto?
In einem Auto, aber die haben ja 45 PS, gib ihn.
10 pro Person, 11.
Ja, ist ja schon mal mehr als der Spyker, der niederländische, also der Franzose mit dem niederländischen Spyker mit 15 PS. Der hat ja auch nur
7,5.
Der hat nur 7,5, genau. So, dann gibt es noch einen Franzosen, den Auguste Pons. Der hat ein Dreirad von der Firma Contal. Das Ding hat 6 PS.
Okay.
Und dann gibt es noch 2 Franzosen, Victor Collignon und Georges Comier, ich haue wahrscheinlich alle Namen gerade, die fahren einen französischen De Dion Bouton, das Ding hat 10 PS jeweils, also das sind 2 Fahrzeuge mit 2 Leuten, die haben jeweils noch Journalisten dabei. Und da sind die Teams. Ich zeig dir mal ganz kurz den Georges Comier, weil du sagst, was du siehst und du erzählst, was du siehst und ich habe da eine Vermutung, vielleicht bin ich da was Großes auf der Spur, du musst es mir sagen.
Also, ich sehe einen Mann, der, also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, er steckt in einem Betonsarg. Ich sehe einen Mann mit so einer Schirmmütze, wie man das so kennt von damals, so wie heute so ein Polizist haben würde. Dann hat er natürlich einen sehr, 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 sehr großen Schnäuzer, so Ingo Lenzen-Style. dann trägt er einen Wollmantel, der absolut, also der wirklich aussieht wie das, was sie über Tschernobyl haben. Und dann so Stulpen und Schuhe. Und er versucht gerade irgendwie in ein Auto zu steigen oder sowas.
Das ist alles, was dir zu diesem Bild einfällt?
Sollte mir noch was einfallen.
Ich schicke dir ein zweites Bild und du sagst mir, ob du eine gewisse Ähnlichkeit siehst.
Oh, es stimmt. Ich habe gerade kurz gedacht, dass es so sein könnte, habe mir aber gedacht, nee, also da irrst du dich. Aber nein, er sieht wirklich aus wie Stalin.
Es ist, also ich weiß nicht, wer es ist, aber ich habe nachgeguckt, Josef Stalin war zu dieser Zeit in seinem zweiten Amtsjahr. Vielleicht hat er einen kleinen Abstech quer durch Asien und Europa gemacht.
Er unter sieht einem falschen ein bisschen Namen. Aus wie Stalin. Ich habe auch schon überlegt, so, also ich habe es auch gedacht, so im ersten Moment habe das dann aber verworfen. Aber ja, tatsächlich, es gibt eine gewisse Ähnlichkeit zu Stalin, ja, definitiv.
Jedenfalls, du hast jetzt diese Leute, von denen ich dir erzählt habe, dabei, ne? Du hast jetzt vier Niederländer, nein. Du hast jetzt vier Franzosen.
Plötzlich vier Niederländer. Nein, ein Franzose im niederländischen Auto.
Genau, vier Franzosen, einer davon in einem niederländischen Auto und da hast du einen Italiener mit einer ganzen, mit einer ganzen Entourage. Und diese fünf Teams möchten jetzt von Peking nach Paris fahren.
Okay, dann würde ich sagen, wo ist die schwarz-weiß karierte Fahne? Nee, das macht man beim Start nicht, ne? Oder doch?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, das hat man da sowieso noch nicht gemacht. So weit waren wir noch nicht.
Aber es wäre auch eine heldendumme Geschichte, wenn die da erfunden worden wäre, die schwarz-weiß karierte Fahne, aus der Unterhose von deinem Kamel, mit dem du da die ganze Zeit unterwegs warst oder sowas.
Ja, das wäre natürlich der Hammer. Leider ist es zumindest meines Wissens nicht so. Naja, aber es geht los. Um 8 Uhr gibt es den Start, noch nicht mal den Startschuss, sondern nur den Start. Und es geht los. Und wie du schon dir vorstellen kannst, gerade der Anfang der Strecke bei Peking ist sehr holprig, weil da fahren keine Autos. Da gibt es keine Autos, also müssen Autos geschoben werden und Autos müssen von Kamelen gezogen werden. Einfach um sich überhaupt fortbewegen zu können.
Ja, aber wieso können die denn nicht fahren? Also ist dazu, das verstehe ich nicht.
Es ist zu, also du musst dir vorstellen, Autos um 1900, da fährst du gegen einen kleinen Kieselstein und da fällt dir ein Rad ab. Also
okay, verstehe, ja.
In dieser Epoche sind wir. Jedenfalls passt man da unendlich auf, dass man diese eigentlich Karren mit Motoren nicht beschädigt. Und dementsprechend werden die halt vorsichtig vor sich hingeschoben. Und der erste Meilenstein auf dieser Strecke wäre der Baikalsee. Das ist auf Höhe Mongolei bei Irkutsk in Russland. Und das ist ein riesiger See, der streckt sich irgendwie über 300 Kilometer ungefähr. Dort gibt's auch schon die erste Action, denn das italienische Auto fällt einfach hochkant quasi durch eine Holzbrücke hindurch, die nicht für Autos gedacht worden ist. Also die bricht auseinander und das Auto fährt wirklich also vertikal in das Loch.
Ist da wenigstens Wasser drunter?
Ich glaube, da war einfach nur ein Sumpf.
Okay, aber haben die das überlebt wenigstens?
Es ist eine kleine Brücke, also da gibt's Fotos von, es ist wirklich nur so ein, weiß nicht, 1,5 Meter oder sowas. Aber das Auto ist quasi einmal durchgebrochen und das Heck hing quasi aus der Brücke heraus von unten.
Verstehe,
also, okay. Ist sehr cartoonmäßig. Die Italiener, das sind ja viele Leute, die sind ja zu viert, also haben sie das Auto rausgekriegt, irgendwie rausgehoben, rausgeschoben und dann ging es weiter. Und danach war das Gelände auch schon ein bisschen besser. Und laut einer Quelle, die ich nicht verifizieren kann, weil die hinter einer Paywall steckt, haben die Italiener danach Vollgas gegeben und mit über 100 km/h sind sie quer durch Asien geballert.
Wow, 100 km/h ist krass. Das ist wirklich krass.
Und die Sache ist die anderen kamen ja ganz langsam voran mit ihren, weiß nicht, 6 bis 20 PS. Die Italiener mit ihren 45 haben alle überholt und sind in Moskau angekommen und dann haben sie sich gedacht, wisst ihr was? Also der Prinz, der Oberaristokrat da hat sich gedacht, wisst ihr was, wir fahren jetzt einmal an Abstecher nach oben nach St. Petersburg, speisen schön und machen uns einen schönen Abend und dann fahren wir wieder runter nach Moskau und dann geht's weiter.
Also genug Zeit gehabt auch für solchen Schabernack, oder wie?
Absolut, absolut. Nach circa einem Monat Fahrzeit haben sie das Uralgebirge überquert. Also inklusive ihren kleinen Abstecher ins St. Petersburgische Restaurant. In der Zwischenzeit ist der Franzose Auguste Pons mit seinem Dreirad irgendwo in der Gobi-Wüste stecken geblieben. Ohne Sprit und ohne Wasser. und wurde glücklicherweise von irgendwelchen Nomaden aufgegabelt und mitgenommen.
Also, das ist pures Glück.
Absolut.
Das ist pures Glück. Aber ich habe genau das ja gesagt, dass irgendeiner von denen wird in der Wüste Gobi stecken bleiben und wird da irgendwie elend verenden, wenn das nicht so, wenn, also, Gottes Willen.
56 Tage nach dem Start kommen die Italiener in Berlin an.
Das ist schon echt gut. Also, wenn du einmal in Berlin bist, glaube ich, dann bist du auf einem sehr guten Weg.
Danach, 5 Tage später, kommen sie in Paris an. Die französische Nationalgarde kommt denen entgegen, um sie einzusammeln. Also wirklich so hoher Empfang. Ja. Die ganzen Leute.
Nicht die Handelsmarine.
Jedenfalls, die werden da schön empfangen und tausende Menschen stehen schon da und freuen sich, hey, die kommen jetzt gleich, weil aus Berlin kam wahrscheinlich das Telegramm, so nach dem Motto, die sind gleich da. Gleich, 5 Tage später. Naja, sie wurden auf jeden Fall schön empfangen. 3 Tage später kam das niederländische Fahrzeug an. Mit dem Typen, der kein Geld hatte. Und irgendwie hat da, also der hat wohl Dreck am Stecken gehabt, weil er wurde quasi direkt, nachdem er in Paris reingekommen ist, wegen Betrug verhaftet.
Okay. Vielleicht ist er ja irgendwie mit dem Zug gefahren oder sowas und dann in ein anderes Auto gestiegen oder auch, so.
Ja, also wir hatten sowas ja schon mal und zwar 1908, erinnerst du dich?
1908, ich erinnere mich, dass das bei der ersten Tour de France mal war.
Na, wir hatten in der Episode 2, Staffel 3, hatten wir das wahnsinnige Wettrennen, wo Leute gelaufen sind und einer gefahren ist.
Ja, stimmt, ich erinnere mich.
Aber auch dazu kommen wir noch. Noch weitere Tage später, ich weiß gar nicht wann, kamen die beiden anderen französischen Fahrzeuge auch endlich an. Sie kamen an, aber irgendwie hat das nicht so ganz, also die haben erwartet, dass sie empfangen werden und alles schön eingerichtet wird für sie. Aber nein, es wird die italienische Nationalhymne gespielt und Herr Aristokrat sitzt auf einem Balkon und winkt denen zu.
So wünscht man sich das, ne? So wünscht man sich, so will man empfangen werden in der eigenen Heimatstadt.
Und naja, das Rennen geht somit auch schon zu Ende. Das ist eigentlich relativ unspannend gewesen. Die kamen die ganze Zeit nur durch Dreck gefahren, sind stecken, also der eine Holländer, keine Ahnung, was mit ihm passiert ist, der kam auf jeden Fall nicht aus der Wüste raus. Nicht der Holländer, der Franzose mit dem holländischen Wagen.
Der Franzose im holländischen Auto.
Es ist für mich jetzt ein Holländer, so.
er ist so sehr ein Holländer, wie ich Eugen heiße.
So ungefähr, ja. Jedenfalls, das Rennen geht zu Ende. Und du, was denkst du, Eugen? War spannend.
War bestimmt spannend, aber ich bin ja wahrscheinlich noch in Peking. Das heißt, ich muss erstmal zurücktippeln wahrscheinlich.
Ja, du kriegst das alles so ein bisschen noch mit. Also so wahrscheinlich über die Telegrafen. Ich weiß nicht, ob man in Peking eine Zeitung über Paris schreibt. Wie du schon sagtest, du gehst zurück nach Paris. Und denkst dir, ey, das wäre aber schon spannend, wenn ich da auch mal mitmachen könnte bei so einem Ding. Weil jetzt habe ich es organisiert und wenn es sowas nochmal gäbe, ich glaube, ich wäre schon gern dabei.
Ja, also ich organisiere einmal um die Welt mit dem Auto oder sowas. Es muss immer höher, schneller, weiter sein, oder?
Das ist richtig. Die Zeitung Le Matin hat sich mit der New York Times zusammengetan.
Ah, wir wechseln den Kontinent.
1908, wir machen denselben Spaß nochmal. Wir fahren dieselbe Strecke nochmal, aber wir erweitern sie ein bisschen. Problem ist gerade, es ist auch noch Sommerolympiade in diesem Jahr, wo eben unser wahnsinniges Wettrennen stattgefunden hat. Also man möchte so ein bisschen vor die Lage kommen und denkt sich, ach komm, wir machen das Ding einfach vor der Sommerolympiade, weil dann haben wir den ganzen Fokus.
Ja, verstehe.
Also machen wir es im Februar. Februar 1908. Das Rennen soll wie zuvor auch in Paris enden, aber dieses Mal startet es nicht in Peking, sondern in New York.
Oh Gott, das ist, aber da muss ja auch irgendwie eine Fähre involviert werden oder sowas.
Nicht unbedingt.
Oder Amphibienfahrzeuge.
Es geht quer von New York, quasi von der Ostküste USAs, quer nach Westen, nach San Francisco, dann mit dem Schiff von da aus mit der Fähre nach Alaska. Und dann möchte man über die im Winter eingefrorene Beringstraße nach Russland fahren.
Ach du Scheiße.
Von da aus über Sibirien nach Europa, dann nach Berlin und dann nach Paris.
Das ist ja lebensgefährlich.
Aber dieses Mal gibt es auch eine Trophäe. Beim letzten Mal übrigens, der Italiener hat eine Flasche Wein gekriegt.
Wow.
Und dieses Mal gibt es eine Trophäe, die umgerechnet 14.000 Pfund kosten soll.
das ist dann schon wieder ein bisschen, also da kann man, also ich ja, ich, der ja sowieso pleite bin, kann damit ein bisschen was anfangen, bestimmt.
Ich glaube auch.
Aber ich hoffe, ich muss den Shit jetzt nicht organisieren und irgendwie in der Beringstraße im Sommer schon mal verschwimmte Fässer festsuchen oder sowas.
Nee, du sparst dir, das Ganze. Du suchst jetzt zwei Leute zusammen, mit denen du ein Team bildest. Es ist natürlich ein Jahr später. Es gibt wieder, also da ist gerade, Autos entwickeln sich wie sonst was. Ja. Es gibt neue Fahrzeuge und ihr organisiert euch einen französischen Werner-Rennwagen.
Werner.
Und zwar, du gehst
das muss kesseln.
Zusammen mit einem Max Hohmann und einem Maurice Driege und ihr werdet ein Team bilden für Frankreich.
Okay, wie viel PS habe ich denn?
Das weiß ich gar nicht. Das ist auch relativ irrelevant, weil du und der Rest, ihr kommt nach New York, ihr lässt euer Auto nach New York schiffen und du guckst dir diese Strecke an und sagst, boah Leute, das mit der Beringstraße, ich weiß ja nicht. Und du bist ja ein Abenteurer, du hast ja schon einiges erlebt.
Und wenn selbst ich das sage.
Und die sagen, ach komm, das ist die Organisatoren, die wissen schon, was sie tun. Hat ja beim letzten Mal auch geklappt.
Ja, hat ja beim letzten Mal so gut geklappt, ist ja keiner durch die Brücke gefallen irgendwie.
Jedenfalls, naja, du schlägst vor, eine andere Route zu nehmen, vielleicht irgendwie über den Pazifik, über Japan mit einer Fähre, wie du gesagt hast. Aber deine Teamkollegen nehmen dich nicht ernst, weil wer bist du schon? Du bist irgend so ein Typ, der läuft. Und ein Streit entbrennt. Und du bist quasi in New York angekommen und, naja, ein Tag vor dem Start des Rennens trennen sich eure Wege und du gehst wieder zurück nach Paris.
Oh, ach komm. Ach komm, das muss doch nicht sein. Das war mein großer Traum, jetzt hier auch mal irgendwie was anzubieten, mal auch mal dabei zu sein.
Du wirst es leider nicht miterleben, du wirst leider nicht mitfahren dürfen, aber du liest die Zeitungen. Die Zeitung in Paris. Und die berichten natürlich darüber, weil das ist das größte Rennen aller Zeiten. Und dieses Mal natürlich. Ist es wirklich auch geplant als ein Rennen, als ein Wettbewerb. Und alle Zeitungen berichten darüber. Und sie berichten, dass die Teilnehmer dieses Mal sich aus 6 Teams, oder beziehungsweise es gibt 6 Teams, die teilnehmen, die aus 4 Ländern kommen. Dabei sind 3 französische Teams dabei. Ein Georges Boucher Saint-Chaffron. Zusammen mit einem Alphonse Autran und einem Hans-Henrik Hansen.
Hans-Henrik Hansen.
Die einen Vierzylinder de Dion Botton fahren. Frag mich nicht, was für ein Fahrzeug das ist. Ich habe sie mir alle angeguckt, aber ich bin absolut kein Automensch. Dann gibt es einen Charles Godard, der im letzten Jahr noch verhaftet wurde, weil er irgendwie ohne Fahrzeug und ohne Sprit fahren wollte. Er ist wieder da und er ist mit einem Vierzylinder französischen Motoblock dabei.
Hat er auch noch ein Auto drumrum oder?
Ja, das ist der heiße neue Scheiß, den er fährt. Er tut sich zusammen mit einem Arthur Hugh und einem Maurice Livier und er nennt sich der Baron.
Der Baron? In Anlehnung an seinen Fürstenkumpel, der letztes Jahr gewonnen hat?
Möglich, ich kann es dir nicht sagen. Dann gibt es noch einen Auguste Pons. Der Gobi-Wüstenmann.
Der Gobi-Wüstenmann, ja, ich erinnere mich.
Er ist wieder dabei, er hat einen Einzylinder, einen César Nordin und hat einen Marius Berle und einen Lucien Deschamps dabei. Die drei fahren mit so einem kleinen Einzylinder-Fahrzeug. Letztes Mal hatte er ein Dreirad, vielleicht kommt er damit diesmal weiter.
Ja, guck mal, schon mal ein Rad dazu gewonnen, das kann kein anderer von sich behaupten.
Das stimmt. Dann gibt es ein amerikanisches Team natürlich, weil es in New York losgeht, da müssen die Amis natürlich dabei sein.
Aber natürlich.
Ein George Schuster, ein Montage Roberts und ein Harold Brinker fahren einen amerikanischen Vierzylinder, einen sogenannten Thomas Flyer. Also das klingt schon ziemlich flott, würde ich behaupten.
Thomas Flyer fahren und Johnny Player rauchen, da geht's ab.
Da geht's ab. Dann natürlich mussten die Italiener jemanden losschicken, der Oberaristokrat ist jetzt mal nicht dabei, aber scheinbar, ich habe nur einen Namen dazu gefunden, den Emilio Sitoris, der fährt einen italienischen Vierzylinder Brax Süst, wahrscheinlich habe ich es völlig falsch ausgesprochen, aber es ist mir egal.
Ein Brax Süst. Der Name ist aber richtig geil. Aber das könnte, wenn das aus dem, wenn das zum Beispiel hier aus Südtirol ist oder so, oder irgendwo, wo man so eine leichte Variante von Deutsch spricht, dann könnte es auch ein Brax Süst geben.
Aber wo du schon bei leichter Variante von Deutsch dabei bist, die Deutschen sind dabei.
Ah,
die Deutschen sind dabei. Der Hans Köppen, der Ernst Maas und der Hans Knappe fahren einen deutschen Vierzylinder Protos.
Ah, sehr gut. Wie heißen sie nochmal? Ernst, Hans und?
Und noch ein Hans.
Ah, Ernst, Hans und Hans.
Es ist 11.15 Uhr an Times Square. 250.000 Leute stehen bereit, schauen zu.
250.000?
Einer steht mit einer goldenen Pistole bereit und gibt den Startschuss. Und es geht los. 250 Kilometer schafft unser Auguste Pons, der gegen einen Felsen fährt und Totalschaden kriegt mit seinem Einzylinder.
Der Typ ist so scheiße, ey. Erst fährt er irgendwo in die Wüste, dann fährt er gegen Felsen. Na, herzlichen Dank.
Der Baron verfährt sich irgendwo in Iowa, bleibt im Schlamm stecken und scheidet aus. Der Italiener fährt bis auf Höhe Detroit und dann fällt er von einer Brücke.
Das zieht sich aber auch durch bei den Italienern. Warum fallen die denn alle immer von Brücken?
Er muss mit einem Kran gerettet werden und kann dann aber weitermachen.
Ah, okay, wie beim letzten Mal.
Auf Höhe Salt Lake City hat Deutsche Motor den Geist aufgegeben und muss nach Seattle mit einem Zug abgeschleppt werden, damit er überhaupt repariert werden kann.
Aber das ist auch eine Taktik.
Und nach 41 Tagen erreichen die Amerikaner San Francisco und fahren quasi mit einer Fähre nach Valdez in Alaska.
Mhm.
Und fahren da Richtung Beringstraße und dann der Schock. Scheiße, das ist ja unbefahrbar.
Ist gar nicht zugefroren oder was?
Ist zumindest nur ein bisschen zugefroren. Also das ist so ein bisschen diese Situation, wenn du jemanden retten musst, weil er ins Eis gefallen ist.
Ah, ja, verstehe.
Mhm. Da kannst du gar nicht mit dem Auto entlangfahren. Und also da hättest du vielleicht in der letzten Eiszeit mit dem Auto fahren können, aber so grundsätzlich eher weniger. Also grundsätzlich funktioniert das gar nicht so gut.
Ja, verstehe.
Da fährst du normalerweise mit so einem Eisbrecher-Schiff durch, damit du das Ding kaputt machst, aber nicht drauf.
Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Jetzt stehen sie da vor der Beringstraße und denken sich so, puh, was machen wir denn? Und kommunizieren mit der, also über Telegrafen mit der Leitung des Ganzen. Und die sagen, okay, Planänderung. Wir schicken einfach jetzt ein Schiff von San Francisco. Seattle nach Japan.
Was hilft das denen, die an der Beringstraße stehen?
Zurück nach Frisco und von da aus mit einer Fähre nach Seattle.
Okay, also die fahren jetzt zweimal Fähre und sind dann wieder da quasi.
Genau.
Und haben ihren kompletten Vorsprung dadurch natürlich verloren.
Genau das ist es. Neben denen stehen die Deutschen, die in Seattle gerade ihren Motor repariert haben.
Die waren schon da. Das ist ja der Hammer. Deren Auto ist kaputt gegangen. Die wurden aus Versehen an den genau richtigen Ort abgeschleppt. Das ist ja großartig. Und die anderen, die machen sich die ganze scheiß Arbeit, fahren mit drei Schiffen hin und her und sind dann gleichzeitig da.
Die Italiener und die übrigen Franzosen sind quasi auch zuerst nach San Francisco gefahren, haben aber festgestellt, scheiße, da geht's nicht weiter, wir fahren jetzt einfach nach Seattle und von da aus, also eigentlich waren schon alle da und die Amis kommen erst an.
Oh Gott.
Dann kommen alle in einen Dampfer rein und ab nach Yokohama.
Okay, aber selbst wenn man in Yokohama ist, ist man ja noch nicht auf dem Festland.
Das ist richtig. Sie kommen in Yokohama an und von da aus geht's noch mit dem zweiten Schiff nach Vladivostok. Und da kommen sie am 20. Mai an. 20. Mai 1908.
Okay, aber jetzt gibt's keine Meere mehr wenigstens.
Kein Wasser mehr, zumindest jetzt, ja, wie du schon sagst, kein Meer. Da gibt's noch ein paar Seen, wie zum Beispiel den einen, wo die kaputte Brücke war. Jedenfalls, die sind erstmal in Russland angekommen und die Deutschen bekommen erstmal eine 30-tägige Strafe für den Zugabschlepper.
Okay, aber kann ich verstehen. Okay, das ist in Ordnung.
Die Franzosen überlegen sich, boah, wisst ihr was? Dieses Wetter, ne, das ist Sibirien. Hier ist arschkalt, hier schneit's, hagelt's, ist windig. Und es soll auch Banditen in Sibirien geben. Da haben wir gar keinen Bock drauf. Sie schenken ihren Sprit an die Italiener und scheiden aus, freiwillig.
Aus Angst. Aus Angst ausgeschieden. Das ist auch gut. Das sollte mal in der Formel 1 passieren, dass einfach einer so sagt, so, da ist mir zu schnell.
Ist mir zu schnell,
ich mach nicht mehr mit hier, pump mir alles raus, ich fahr nicht mehr.
Tja. Es sind jetzt noch die Amis, die Deutschen und Italiener über. Klingt so ein bisschen nach Zweiter Weltkrieg.
Ja, tatsächlich. Aber in diesem Fall sind sie ja unbeschadet durch Japan gekommen.
Und in Russland angekommen.
Und in Russland angekommen, ja. Ja, das ist quasi die verlängerte historische Parallele.
Jetzt geht's aber Vollgas quasi durch Russland. Also irgendwie muss es ja jetzt vorangehen. Ne? Die sind schon ewig unterwegs und naja, sie fahren alle drei los. Also alle drei Teams fahren los und die Italiener bleiben direkt irgendwo im Sumpf stecken.
Das kennen sie ja auch schon. Auch nichts Neues.
Ein paar Kilometer weiter bleiben auch die Amis im Sumpf stecken. Und die Deutschen geben Vollgas und verschaffen sich einen Vorsprung. Und am 20. Juli erreichen sie Moskau und werden vom Zaren empfangen, weil der ja auch so ein bisschen davon profitieren will, von dem ganzen Scheiß, ne?
Ja, aber dass die so weit vorne sind, trotz 30-tägiger Strafe, ist natürlich auch interessant, ne?
Ja, also die mussten jetzt nicht 30 Tage warten, sondern die wird später drauf gerechnet.
Ah, okay, das heißt, die müssen auch 30 Tage vorher ankommen.
Genau. Leider sind 4 Tage hinter denen schon die Amis plötzlich in Moskau angekommen. Und naja, hinter Moskau geht's ab, die Amis und die Deutschen mit diesem 4 Tage Unterschied, diese Differenz von 4 Tagen, sie bleibt. Die Amis schaffen es nicht, die Deutschen einzuholen, aber wie du schon sagst, 30 Tage Vorsprung schaffen sie leider nicht. Wird ein bisschen schwierig, glaube ich.
Ja, außer bei den Amis fällt nochmal was aus.
Aber leider, es passiert nicht. Am 26. Juli kommen die Deutschen in Paris an. Und am 30. Juli kommen auch die Amerikaner an. Nur leider muss man die 30 Tage bei den Deutschen draufrechnen und somit gewinnen die Amerikaner dieses Rennen, obwohl sie als zweites reingekommen sind. Im September übrigens kommen auch die Italiener an.
Ach schön, das haben sie ja, die sind ja früh da. Wie viele Monate später? 2,5?
Lass mich mal, ja.
Nee, Juli, nicht zwei. Juli, anderthalb. August,
anderthalb Monate. Aber gut, cool. Sie blieben halt im Sumpf stecken, ne? Was man halt so macht.
Ja, scheint aber ein ziemlich großer Sumpf gewesen zu sein.
Bist du einmal im Sumpf, bist du für immer im Sumpf.
Die Italiener haben auf jeden Fall lustige Sumpfgeschichten.
Ich glaube auch. Aber was hast du denn für Geschichten? Ich meine, du bist jetzt die ganze Zeit in Paris gewesen. Und du kriegst quasi alles mit, was du potenziell hättest machen können. Aber irgendwie, du hast nicht teilgenommen. Erstmal hast du nur organisiert, dann hast du teilgenommen. Irgendwie.
Ja, ich habe ja nicht teilgenommen. Ich konnte ja am Ende nicht. Ich habe mich ja gestresst mit denen.
Du warst ja quasi da so nah, aber doch so fern.
Ja, es muss ein drittes Rennen geben natürlich, wo ich jetzt dann aber wirklich dabei bin.
Leider nein. Also die Rennen gibt's ohne Ende. Also die Rennen boomen zu dieser Zeit. Du hast dich aber irgendwie erinnert, dass du ja eine Familie hast.
Stimmt, da habe ich auch sehr lange nichts mehr von gehört.
Und du entscheidest dich, ach, wenn ich schon nicht mit Auto rumreisen kann, reise ich wie auch immer, ich gehe nach Moskau.
Warum denn? Was will ich denn da? Oder ist da Mutti, oder ist da die Mutti von der Frau?
Deine Frau und dein Kind sind dort.
Ah,
Und kaum kommst du da an, ist alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Ihr zeugt gleich nochmal ein Kind.
Ich war nur kurz Zigaretten holen, Schatz.
Genau, war kurz Zigaretten holen in Kongo.
ja, und wo noch überall.
Und naja, ihr kriegt noch ein Kind und du entscheidest dich erstmal da zu bleiben und du wirst Flugzeugmechaniker in Moskau.
Natürlich werde ich Flugzeugmechaniker. Oh, jetzt muss ich die Welt aber umfliegen dann.
Das wäre schön.
Wenn ich es schon nicht umfahren kann.
Das wäre schön, aber irgendwie gefällt dir Russland und Moskau nicht so gut. Du arbeitest da zwar irgendwie und alles ist gut, aber irgendwie doch nicht. Dich zieht es wieder nach Paris. Also irgendwie hast du doch Heimweh mittlerweile, also dein neues Heim. Ne? Du kommst ja von der Normandie eigentlich, aber Paris ist irgendwie dein Zuhause geworden.
Also Frau zurücklassen, auf nach Paris.
Nee, du nimmst die mit, du nimmst beide Kinder mit.
Ach, da ausnahmsweise mal.
Und naja, du kommst 1911 an. Und naja, du hast nicht mehr viel Zeit. 3 Jahre später bricht der Erste Weltkrieg aus.
Stimmt.
Und was macht man mit Leuten, die viel erlebt haben und irgendwie mechanisch veranlagt sind? Die zieht man ein.
Klar, die braucht man.
Die braucht man vor allem Leute, die schon mal an Flugzeugen gearbeitet haben. Vielleicht kann man die auch als Flugzeugmechaniker irgendwie in der Luftwaffe gebrauchen.
Natürlich.
Und naja, das wird gemacht. Du wirst 1914 wirst du eingezogen und du wirst als Ausbilder arbeiten bei der Luftwaffe für irgendwelche Mechanikgeschichten und für Sonstiges. Und du bleibst aber nicht lange da, weil du hast ein sehr unangenehmes Erlebnis mit einem Flugzeugpropeller.
So Indiana Jones-mäßig.
Ja, du weißt doch, diese Propeller, die man so ankurbelt, ne? Mit der Hand einmal dagegen hauen, so richtig drücken und wird er schnell.
Ja.
Du hast das 1000-mal gemacht, nur irgendwann mal war dein Gesicht ein bisschen zu nah dran.
Oh.
Und es fleischt dich ein bisschen im Gesicht. Nicht tödlich, aber so schwer, dass du, dass man dich aus dem Kriegsdienst entlässt. Und da gibt es ja so eine, ich weiß nicht, ob das nur in Frankreich ein Ding war, aber Leute im Ersten Weltkrieg, die im Gesicht verletzt wurden, die wurden in so ein Programm aufgenommen, wo man deren Gesichter rekonstruiert hat. Die haben dann so Implantate gekriegt und so Masken und ähnliches.
Ja, doch, das kenne ich. Das kenne ich. Aber Punkt.
Punkt auch, weil genau in so ein Programm kommst du, man hilft dir mit deinem Gesicht. Ich habe zwar keine Quellen gefunden, es wird nur erwähnt, dass du in dieses Programm kommst und dass man hilft, dein Gesicht zu rekonstruieren. Es gibt leider auch keine, also was ist leider, es gibt auch keine Bilder davon. Wäre mal interessant zu sehen, was gemacht worden ist. Und du lebst weiter mit deiner Familie in Paris. Also du hast eine Frau, zwei Kinder und ein halbes Gesicht.
Das ist mehr als manche andere hat.
Das stimmt. Das bleibt so 23 Jahre, denn wie viele unserer Charaktere, du stirbst durch deine eigene Hand.
Oh, Tatsache.
Zumindest sagt das eine Quelle, am 25. Dezember 1937 stirbst du. Wie gesagt, in einer Quelle steht, dass du selber dein Leben beendet hast, in einer anderen steht, dass du durch Nierenversagen stirbst.
Naja gut, das eine kann ja das andere auch bedeuten.
Genau, kann sein, dass du dir entweder irgendwie ein Gift reingehauen hast oder ein Messer in die Seite.
Das ist ja, das ist so wie wenn dir jemand mit einem Messer in den Rücken sticht und du verhaftet wirst wegen unerlaubtem Waffenbesitz.
Genau das. Warum haben sie eine Waffe im Rücken?
Was machen sie da?
Mir geht es nicht gut.
Hören Sie auf. Wo gibt's Zeugen?
Naja, jedenfalls, das war die Geschichte von Eugen. Eugene von Enjean Lelovier. Eigentlich wollte ich damals, als ich Wahnsinniges Wettrennen 1908 gemacht habe, wollte ich beide Geschichten in einer Episode machen. Und damals wurde es zu lang und deswegen habe ich gesagt, mache ich irgendwann mal anders. Und heute habe ich sie nochmal rausgeholt, weil ich unbedingt nochmal zur Beringstraße gehen wollte. Und dann habe ich, wie gesagt, auf das 1907er Rennen geklickt und dann habe ich auf deinen Namen geklickt, da war ich plötzlich in Frankreich auf der französischen Wikipedia und in ganz vielen französischen Artikeln, die über deinen Charakter schreiben und es gibt einfach nichts auf Englisch, nichts auf Deutsch zu dem. Oder zumindest sehr wenig oder nichts, was ich gefunden hätte.
Das ist schon verwirrend eigentlich, weil das sind ja alles interessante Dinge, die da passiert
Absolut.
Sind und bizarre Dinge in großen Teilen. Also dieses erste Rennen mit dem Italiener im Sumpf, mit dem anderen, der in der Wüste verloren geht. Dieses zweite Rennen mit den Italienern im Sumpf und dem anderen, der vor einen Stein fährt. Also und dann verhaftet wird und kein Holländer ist. Also das ist schon lustig.
Ja, es ist, wie gesagt, also das Rennen an sich ist schon halt sehr, sehr heldendumm, ne? Aber als ich dann von dem Charakter gelesen habe und was er alles erlebt hat, ich meine, er geht da irgendwo hin und erlebt einfach zwei Schiffbrüche, vielleicht sogar drei.
Ja, das stimmt.
Und macht irgendeine Scheiße
das
im
Das möchte
Kongo.
Ich nochmal kurz rekonstruieren, übrigens. Das möchte ich gerne nochmal rekonstruieren. Also wir waren, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ja. Also Frankreich, ja?
In der Normandie.
Erst Frankreich, dann England, weil Schiff im Ärmelkanal.
Ja.
Dann wieder Frankreich.
Ja.
Dann Marokko.
Nee, vorher noch Westindien.
Stimmt, Indien. Dann Frankreich, dann Marokko, dann Frankreich.
Direkt nach Nordvietnam.
Ach, direkt nach Nordvietnam, okay, ohne Zwischenstopp. Also Nordvietnam dann. Dann Kongo.
Nee, vorher noch Algerien.
Algerien, Frankreich, Kongo.
Nee, der Kongo kommt später. Du bist ja erstmal gehst du nach Sibirien.
Ach stimmt, in den Kongo fliehe ich ja von meiner Frau. Also Algerien, Frankreich, dann Walkies nach Russland.
Brüssel, Berlin, Warschau, Minsk, Moskau, ja.
Genau. Dann stehe ich an einer japanischen Grenze, merke, oh, hier ist Krieg und hau wieder ab mit meiner Frau, die schwanger von dort aus zurückläuft nach Paris, die dann 5 Tage später unser Kind zur Welt bringt, wo ich sage, oh, ist aber ein schönes Kind, auf in den Kongo. Dann gehe ich in den Kongo. Was habe ich da eigentlich nochmal gemacht?
Topologische Expedition, um den Kongo zu vermessen. Ich meine, das ist die beste Ausrede, die du deiner Frau bieten kannst, wenn du auch keinen Bock auf dein Kind hast.
Ich muss eben den Kongo vermessen. Das ist aber schön, wenn du das zu deiner Frau sagst, dann sagt sie, habe ich schon 10 Zentimeter. Okay, also dann Kongo. Aus dem Kongo ging es wohin? Nach Frankreich?
Nach Frankreich, ja. Deine Frau ist weg.
Dann nach China?
Dann nach China, genau.
Dann aus China zurück nach Frankreich und dann in die USA und aus den USA wieder zurück nach Frankreich.
Und dann nach Moskau.
Und dann nach Moskau
und dann nach Frankreich.
Kann bitte irgendjemand, das ist jetzt, ich weiß, dass ich viel von euch erwarte, aber wir brauchen das. Ich brauche das Leben dieser Person als Indiana Jones Karte mit diesem roten Strich, der dann immer über die Landkarte geht und die verschiedenen Städte, weißt du, wenn Indiana Jones irgendwo hinfliegt, das brauche ich von dieser Person, auf einer Weltkarte, einfach nur die roten Striche, wo er sich lang bewegt hat, weil das ist großartig. Das bildet bestimmt irgendwie so ein Pentagramm oder sowas.
Ja,
das ist bestimmt irgendeine versteckte Botschaft.
Ich werde mir die Mühe machen, an die Leute, die unsere Karte noch nicht kennen, geht mal bitte auf heldendum.de und scrollt nach ganz unten. Dort haben wir unsere große Heldendum-Karte mit sehr, sehr vielen Orten aus allen unseren Episoden. Und ich glaube, da werde ich jetzt tatsächlich mich mal hinsetzen und diese Episode wirklich kartografieren. Also ich werde die Orte alle mal markieren. Dann könnt ihr mal euch daran orientieren, wenn ihr Bock habt. Und ich werde da versuchen, so viele wie möglich mit unterzunehmen.
Und diese Karte ist ein tolles Tool, weil ihr könnt auch nach Episoden filtern, welche Episoden an welchen Orten gespielt haben und sowas. Und ihr könnt euch dann natürlich auch angucken, was vielleicht bei euch in der Nachbarschaft mal los war. Oder an Orten, wo, weiß ich nicht, eure Familie herkommt oder so. Oder die einfach nur interessant sind. Ja.
Oder den nächsten Urlaubsort. Vielleicht fahrt ihr irgendwo hin. Zum Beispiel jetzt im nächsten Urlaub nach Rumänien, nach Caransebeș. Und könnt ihr euch gucken, wo Leute sich gegenseitig in die Ärsche geschossen haben, als sie besoffen waren.
Ja, ist beliebter Ferienort, Caransebeș. Ja, man weiß das.
Ganz, ganz klassisch. Oder was natürlich noch übrig bleibt, wo man sonst gerne hinfährt, ist Pakistan zum Beispiel, in die Höhlen, wo Osama gesucht wurde. Also das sind so die besten Orte, die besten Heldendum, wie nennt man das, Heldendum Reisebüro könnten wir öffnen demnächst.
Oh ja, Hashtag Heldendum Reisen. Und wir bieten euch wunderschöne Roadtrips an, entlang der schönsten Orte, wo Leuten mal der Arsch geplatzt ist oder so.
Zum Beispiel. Oder Vanuatu.
Vanuatu? Waren wir mal in Vanuatu?
Ja, du hast Prinz Philipp dort vorbeigebracht, meine ich.
Stimmt. Vanuatu war, ja, ich erinnere mich gut. Aber das war keine eigene Folge.
Das
war
eine Zusatzepisode, glaube ich, so eine kleine. So eine Bonus-Episode.
Nun gut. Fantastische Folge. Fantastischer Mensch, fantastischer Typ. Und ich finde, er hat für mich auf jeden Fall so als Persönlichkeit, ja? Es gibt ja Heldendum-Persönlichkeiten, die sind schillernder und weniger. Und ich finde, die letzte Heldendum-Persönlichkeit, die so richtig so, unter der man sich so richtig schön was vorstellen konnte, war so der Sneakerkrieger, weißt du, der, ja. Und Plot Armor Armee Adrian, weil die beiden ja wirklich auch komplett alles gemacht haben und irgendwie komplett durchgeknallt waren. Und er ist aber, er ist auch dieses Kaliber, er schlägt da voll mit ein.
Absolut.
Und er hat die Chance, zu einem der großen Heldendom-Charaktere zu werden.
Außergewöhnlichen Gentlemen des Heldendums.
Oh,
er ist einer von denen. Er ist Sean Connery.
Er ist Sean Connery. Nein, Sean Connery ist er.
Oh.
Wir brauchen schon. Nee, Sean Connery ist tot, ne? Oder?
Ja.
Shit. Ja, dann, es gibt niemanden wie Sean Connery mehr.
Das ist richtig. Aber es gibt auch niemanden, der sonst halb Asien bereist hat, wie unser jetziger Charakter, den wir heute durchgenommen hatten, hätte ich beinahe gesagt. Jedenfalls ist die Karte in Russland jetzt fast voll gefüllt, wenn ich so drüber nachdenke. Aber wir haben immer noch nichts oder sehr wenig aus Afrika. Also wenn jemand Stories aus Afrika kennt, gerne zu uns schicken. Wie war das? Vorschlag.heldendum.de, unser Vorschlagsformular.
Kann gut sein. Ich weiß es nicht auswendig, aber meldet euch auf jeden Fall, weil das ist eine gute Sache, weil wir wollen natürlich alle Kontinente abdecken und gerade in Afrika ist die Quellenlage immer schwierig. Es ist immer schwierig, was zu finden und es ist auch einfach popkulturell da einfach nicht so viel los gewesen in der Vergangenheit. Deswegen ist das ein bisschen schade. Wir wollen gerne mehr Afrika-themed Zeug machen. Sagt uns gerne Bescheid, wenn ihr da was wisst. Und Daniel hat jetzt auch den richtigen Link für euch.
Es ist tatsächlich vorschlag.heldenum.de.
Prima. Ich danke dir für die tolle Geschichte und ich freue mich schon aufs nächste Mal, aber dazu wird noch nichts verraten.
Ah, Mann, immer hier auf die Folter spannen. Nichts verrät er, nichts verrät er.
Auf die Folter spannen ist kein Tipp.
Verdammt. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Das war Heldendumm, eine Produktion von Philipp Kalweit und Daniel Sibisiuk, mit Musik von Enrico Waschenko. Außerdem ist unser Podcast ein Teil des History-Telling-Netzwerks. Falls du Heldendumm unterstützen möchtest, findest du in der Episodenbeschreibung einen Link zu Steady. Dort kannst du uns mit einem schmalen Taler helfen, unsere laufenden Kosten zu tragen. Außerdem ermöglicht uns das, unseren Podcast qualitativer und unterhaltsamer zu machen. Und wenn du keine Möglichkeit hast, uns finanziell zu unterstützen, hilft jede Bewertung und jedes Weiterempfehlen. Mehr Informationen zu unserem Projekt findest du wie immer auf unseren sozialen Kanälen und auf heldendumm.de.